Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist und das endlich mit einem richtig guten Gefühl. Das 2:0 vom Sonntag und Fürth und seine Baldrian-Wirkung fürs Gemüt. Mein Name ist Andreas Geidel und mit mir in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio sitzt Matthias Matze Herrmann, Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten. Moin Matze, schön, dass du da bist.
Ja, servus Opa.
Ja, ja, das passt ja zu dem aus. Ja, dich kann man ja auch tatsächlich losschicken, bringst ja gleich mal den ersten Saisonsieg mit. Einen schönen Trip ins Frankenland gehabt oder gab es was zu meckern?
Es gab bis kurz vor Schluss nicht viel zu meckern. Hinfahrt gut geklappt, vor Ort alles super, Spiel mit einem positiven Ergebnis, gute Übernachtung abends noch mit ein paar Fürth-Fans, das Spiel analysiert, nicht ganz nüchtern vielleicht am Ende.
Oh, oh.
Und dann ja nächsten Tag die Rückfahrt angetreten, bis Hamburg war auch alles gut. Und dann wurde es ein bisschen kritisch. Ihr habt sicher alle gelesen, der Baum auf der Strecke hat dann eine Weiterfahrt bis Kiel verhindert, aber im Endeffekt doch wieder gut an der Förde gelandet.
Deshalb zieht es dem Markus Söder wahrscheinlich nach Helgoland, damit er diese Zug-Eskapaden nicht ertragen muss, sollte er aus Versehen mal auf die Deutsche Bahn als Fortbewegungsmittel zurückgreifen müssen. Ne?
Das mag sein.
Okay. Also gucken wir mal auf Sportliche. Also 60 Minuten hat Holstein am Rohnhof relativ souverän agiert, wie ich fand. Dann gab es einen kleinen, aber unübersehbaren Bruch im Spiel der Störche. Hast du eine plausible Erklärung oder liegen da mehrere Gründe vor?
Vielleicht, dass man den Deckel nicht früher drauf gemacht hat, denn ich gebe dir recht, vor allem die erste Hälfte fand ich sehr ansehnlich. Man hat beim 1:0 auch mal so eine Idee gehabt, wie Holstein Fußball spielen will diese Saison. Fürth hatte da ja relativ hoch verteidigt und dann ja dieser wirklich sehr schöne Pass von Phil Harris, dem das ja anscheinend auch gut getan hat, dass er nicht sozusagen die Verantwortung Tore schießen, sondern vielleicht Tore vorbereiten hatte. Dann Terkelsen mit viel Geschwindigkeit, schöner Abschluss.
Da muss ich einmal reingrätschen. Zugute kam natürlich, ohne auch nur den Hauch eines Makels an dieser schönen Leistung, Pass und Vollendung auf den Plan zu rufen. Der Fürther Innenverteidiger und ist ja auch routiniert und bekannt, Ziereis, hat sich in dem Fall allerdings als Erfinder der Langsamkeit als zentraler Innenverteidiger bewiesen. Das war schon sehr erstaunlich. Wenn man das in der siebten Wiederholung gesehen hat, hat man fast einen Lachanfall gekriegt, weil er erst hat er schon aufgegeben im Laufduell mit Terkelsen, der alleine auf das Tor zu gesprintet ist. Dann hat Terkelsen ja noch einen Haken geschlagen, um den Keeper auszuspielen. Und da trabte Ziereis dann ein bisschen näher wieder ran und merkte auf einmal, oh, ich habe vielleicht doch noch eine Chance, daran zu kommen. Ist dann wieder angetreten, aber da war natürlich dann wieder 2 Sekunden zu spät. Also das nur mal als Einschub. Aber das hat Jonas Terkelsen natürlich wunderbar gemacht, überhaupt keine Frage.
Ich glaube, in einigen Szenen hatte die Fürther Defensive sowieso nicht ihren besten Tag erwischt. Mhm. Ja, und dann hatten ja noch diverse andere Spieler die Möglichkeit nachzulegen. Setz, gut, der ist Verteidiger, dass er das Ding kurz vor der Linie einfach mal, ich weiß nicht, wie hoch ging das über das Tor rüber.
Also, hätte für 3 Punkte, für einen Zusatzpunkt gereicht.
Genau, im Football wäre es nicht schlecht gewesen. Mhm. Dann Robert Wagner hatte ja noch so einen Seitfallzieher, der schön aussah, aber nichts eingebracht hat. Und ja, Steven Skripski hatte so 1-2 Sachen vorhin nach der Pause, wirklich so einen 100-prozentigen, wo er dann aber am Fürther Goalie gescheitert ist. Und ja, das vielleicht lag es daran, dass man nicht früher den Deckel drauf bekommen hat, denn an sich die Chancen, die sie sich erspielt haben, waren da und waren ja auch durchaus hochkarätig. Und dass dann vielleicht irgendwann Fürth auch nochmal die Chance sieht, zurückzuschlagen.
Liegt ja in der Natur der Sache, aber du sprichst es an, Capitano Skripski, das erste Ding, was er da vor der Pause hatte, war vielleicht nicht so ganz einfach, wurde auch noch gehindert. Aber das zweite Ding, ja, der Torwart hat gut reagiert, aber aus der Distanz ein Capitano Skripski in Bestform nagelt das Ding einfach rein, da kann der Keeper machen, was er will. Also die Distanz war so kurz und der Winkel war immer noch gut, nicht zu spitz. Also seit 12 Spielen ist der Stevie jetzt, 12 Erst- und Zweitligaspielen ist der Stevie jetzt ohne Torerfolg. Nagt wahrscheinlich selbst an so einem Routinier dann irgendwann ein bisschen am Nervenkostüm, was den Abschluss anbelangt. Aber wir sind uns ja wahrscheinlich beide sicher, dass das dann irgendwann der Knoten sich da lösen wird.
Ja, er war nach dem Spiel auch doch darüber genervt, dass er die Chancen hat so liegen lassen. Und war dann aber gleichzeitig froh, dass seine Kollegen es im Endeffekt ausgebügelt haben. Dann ja so circa ab der 60. würde ich sagen, war dann vor allen Dingen Abwehrarbeit auch gefordert. Da hat man natürlich das Glück, dass Kalle Johansen fit ist, David
Setz
auf dem Posten war. Und ja, kurz vor Schluss, ja eigentlich in der letzten Sekunde ja wirklich, dann Jonas Krumrey, nachdem er in der zweiten Minute ja noch einmal kurz so ein für stockenden Atem bei allen Holstein-Fans gesorgt hatte, dann mit wunderbarer Übersicht den Ball lang abgeworfen auf John Tolkien, der zieht einfach mal den Turbo an und macht das Ding zum 2:0 rein. Abpfiff, alles gut. Insofern glaube ich auch, dass Steven da irgendwann auch wieder seine Tore machen wird.
So sieht's aus.
Und solange andere die Tore schießen, kann man es dann ja auch.
Ja, beide Tore irgendwie, obwohl John Tolkien ja nicht aus Skandinavien kommt, erwiesenermaßen hat er da skandinavische Gene bewiesen, die Ruhe bewahrt, sich halbwegs vorher schon schlapp gelacht, dass er jetzt so eine freie Bahn hat. Und dass die 1:0-Führung von Terkelsen in der 31. Minute, wie er das dann unter gütiger Mithilfe von dem laufschwachen Ziereis, aber wie er das veredelt hat, die Vorlage von Phil Harris, das war schon eiskalt.
Und du, voll eiskalt, Coolness, du sprichst das an, typisch skandinavisch. Ich glaube, als Fan und auch als Reporter sitzt man da auf der Tribüne und denkt die ganze Zeit, nun schieß doch. Sobald man so einen bestimmten Radius um das Tor erreicht hat, will man ja, dass die abziehen. Und er in aller Seelenruhe da wirklich sich den zurechtgelegt und eingeschoben.
Ja, das war schon abgezockt, echt. Und das mit 22, also mein lieber Otto, also das zeigt schon, dass er großes Vertrauen in seine Technik und seinen Fuß hat, ne? Der Ball ist nicht sein Feind, war zumindest in der Szene nicht und war auch in vielen Szenen vorher nicht, gerade in der ersten Halbzeit. Nehmen wir mal sogar noch ein bisschen was von der zweiten dazu, sagen wir mal bis zur 60. war er Dreh- und Angelpunkt. Man konnte ihn anspielen. Das war mit hoher Sicherheit kein Ballverlust. Manchmal gab es da so oder häufig gab es dadurch sogar die Initialzündung für gute Ballstaffetten. Also das fand ich neben dem 3-Punkte-Erfolg, also der erste Erfolg in dieser Saison, fand ich das Bemerkenswerteste, dass man gesehen hat, welche Qualität zumindest in der Theorie in diesem Kader stecken könnte, welche fußballerische Qualität, dass die Tugenden, die talentfreien Tugenden, wie es dann immer so nett formuliert wird, dass die sowieso da sind, das wussten wir auch schon vorher, aber jetzt gab es eben auch fußballerische Komponenten, Qualität dazu und das fand ich eigentlich sehr nett.
Absolut, man hatte die Fantasie, wie das diese Saison aussehen könnte, offensiv und ja, Terkelsen, der wirklich, er war ja mit Verletzungsnachwirkungen nach Kiel gekommen und er wird ja jetzt von Spiel zu Spiel wirklich spürbar stärker und ja, die Technik, die er einfach hat, ja, Unterschiedsspieler.
Ja, ist exakt. Sehe ich ganz genauso. Kann zumindest in die Richtung gehen. Ne? Man muss natürlich abwarten, wie die Entwicklung weiterläuft.
Ich sagte die Fantasie.
Ja, richtig, korrekt. Ja. Naja, aber sonst X-Goal-Wert 3,69, das ist schon deutlich über dem Schnitt. Also 9 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner.
Das ist fast sozusagen ein Spieler mehr. So. Wenn man 10 Kilometer mehr läuft, das ist so viel wie die 11 anderen. Wir waren bei 119 zu 110.
Ja.
Das ist quasi ein extra Spieler von der Laufleistung her.
So ist es. Erstaunlich. Also weil Fürth eigentlich in der Vergangenheit auch eher zu den laufstärksten und sprintstärksten Teams gehört, aber ist halt manchmal dann so. Auf der Gegenseite eben, wir haben es schon drüber gesprochen, Chancenverwertung 16,7%. das kannst du jetzt sagen, da ist vielleicht eine Chance mehr, je nach Statistik, oder eine Chance weniger, aber sagen wir mal um und bei 16-17% Chancenverwertung. Damit liegt man in der Liga auf Platz 16. Das ist ausbaufähig und auch Marcel Rapp, der Cheftrainer, hat ja nach dem Spiel schon angedeutet und in einer Analyse, dass an der Effektivität geschraubt werden muss. Dann wäre es theoretisch auch mal möglich, beide Halbzeiten eines Spiels zu kontrollieren, vielleicht gar zu dominieren, weil dann die Anspannung und die Furcht doch noch vielleicht durch einen abgefälschten Schuss oder was auch immer, Unaufmerksamkeit nach einer Ecke oder Flanke oder so, doch noch ein Gegentor zu kassieren, ist dann natürlich deutlich geringer und man kann noch lockerer aufspielen. Würde man sich mal wünschen, dass das mal losgeht, um dann auch mal die volle Pracht über 70, 80 Minuten erleben zu dürfen. So war ja immer noch der letzte Funke oder tatsächlich die letzte Furcht, weil Fürth drückte ja. Also, aber ehrlich, viel rausgekommen ist dabei ja nicht.
Nein, ne? Ich glaube, Fürth hatte keine einzige wirkliche Großchance über die gesamten 90 Minuten. Und wenn, dann sind diese durch, ja, ich erwähnte vorhin die zweite Minute, wo das war ja durch einen Holsteiner Fehler begünstigt. Und ansonsten fällt mir nicht viel ein, wo Jonas Krumrei irgendwie, also in höchster Not sowieso nicht, aber überhaupt mal einen Ball wirklich retten musste. Mhm. Die haben zwar sehr viel Druck aufgebaut und auch den Kieler Strafraum belagert. Aber es ist im Endeffekt nicht viel bei rausgesprungen. Was noch mal so ein bisschen brenzlig war, es gab eine Szene, wo der Heimanhang Elfmeter gefordert hat. Aber das ist wirklich so die einzige Sache, wo einem so richtig der Atem gestockt ist in Hälfte 2, obwohl Fürth ohne Ende Druck gemacht hat.
Ja, auch in der Szene war denn Kalle Johansen beteiligt dagegen, den Fürther Stürmer Futkoi. Wenn man sich das danach im Fernsehen nochmal angeschaut hat, also
die haben sich beide gehalten.
So, also, aber es gibt natürlich Schiedsrichter, die das dann in der ersten Emotion auf den Punkt zeigen. Das ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Ansonsten haben wir gesagt, Johansen Turm in der Schlacht, was der da weggeräumt hat irgendwo, und kann man wirklich nur die Daumen drücken, ne?
Wir wollen es gar nicht erwähnen.
Nee, wir erwähnen es gar nicht. Jeder, der sich mit Holstein ein bisschen auskennt, also es geht um Verletzungen, ne? Um Verletzungspech, das aber erwähnen wir jetzt nicht. Und dann eben die Entwicklung von Jonas Krumrei. Das wäre auch toll, wenn die so weitergeht. Der hatte eine Flanke, wo er ein bisschen skurril mit zwei Fingern den Ball versucht hat, dann noch irgendwie aus dem Gefahrenbereich zu befördern. Wenn er beim Rauskommen jetzt da noch ein bisschen konstanter und ein bisschen energischer wird, was aber theoretisch natürlich sein kann mit jedem Spiel und jedem Spiel ohne Gegentor. Denn es ist ja das zweite Spiel, wenn man das Pokalspiel dazu nimmt, das zweite Pflichtspiel ohne Gegentor. Das ist für einen Keeper auch schon nicht so unwichtig.
Nein, ich glaube, das bedeutet Marcel Rapp auch ganz viel.
Genau. Sind ja immer nur Zahlen, aber wir wissen ja, Fußballer ticken als Profi oder als gehobener Amateurfußballer oder als Freizeitbolzer. Spiele ohne Gegentor geben immer ein positives Gefühl, keine Frage. Positives Gefühl hat auch Alexander Bernhardsson gegeben. Da bin ich ja fast vom Stuhl geknallt, als ich die Anfangsaufstellung gesehen habe, dass wir unseren schwedischen Zauberkünstler als linken Flügelverteidiger, das haben wir ja schon erlebt.
Ne? Genau, zum Beispiel gegen Bielefeld.
Ja, da zuletzt. Auch in der Saison in der Bundesliga, und aber selbst in der Zweitligasaison, in der Aufstiegssaison, ist das auch schon mal vorgekommen. Aber als links, also original Linksfuß, als rechter Flügelverteidiger und Schienenspieler eingesetzt zu werden, auf die Idee wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Und das hat ja auch wir haben an dieser Stelle auch schon mal gesprochen in den vergangenen Wochen, ob die Grundeinstellung, die sich dann manchmal ja auch über die Personalentscheidung der Startelf dokumentiert, ob die vielleicht ein bisschen sehr verhalten oder ein bisschen defensiv gewesen ist. Das war jetzt der komplette Gegenentwurf. Offensiver kannst du nicht nominieren, das geht gar nicht. Und ich fand, er hat es super gemacht.
Er hat der Bärer. Bei der schwedischen Nationalmannschaft schon zweimal auf Rechtsaußen gespielt. Mhm. Insofern sagte Marcel Rapp auch, das war jetzt nicht so die große Schwierigkeit, ihn da auf diese Position zu stellen. Und man musste ihm nicht groß erklären, was er jetzt auf der Schiene sozusagen zu machen hat. Und hat da natürlich auch seine Geschwindigkeit wieder voll zur Geltung bringen können. War, glaube ich, schwer zu verteidigen. Und ja, dadurch hatte man auf dieser Position, die dann ja eigentlich eher defensiv angelegt ist, nochmal ja eine ganz gehörige Portion an Offensive mit auf dem Platz. Die Geschwindigkeit, die er mitgebracht hat, dann ja gut, über seine technischen Fähigkeiten brauchen wir nicht zu sprechen. Und wie du sagtest, das hat man, als man die Aufstellung erblickt hat, das hat er auf jeden Fall. Er hat die Position ja auch schon bei der schwedischen Nationalmannschaft gespielt. Und ja, ich gebe dir da voll recht, man kriegt ja irgendwann die Namen der Spieler, die dann aufgestellt werden. Die sortiert man sich dann ja so in sein Schema ein. Und ja, dann war plötzlich irgendwie so ein Spieler über. Und dann, ja, konnte Bernhardsson eigentlich nur auf den Flügel. Und das hat wirklich nochmal so ein Plus an Offensive gebracht durch seine Geschwindigkeit, seine technischen Fähigkeiten, unbestritten. Und ich glaube, das hat vielleicht Fürth auch ein bisschen überrascht.
Ja, ja, hundertprozentig. Die Frage ist jetzt, ob das ein einmaliges Experiment ist oder ob das situativ auf den Gegner abgestimmt eine Wiederholung findet. Du merkst, ich gehe schon langsam in Richtung kommenden Samstag zum Heimspiel gegen Hannover 96.
Nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit der Startelf-Formation von Marcel Rapp. Ich glaube aber schon, dass ihm das ganz gut gefallen hat.
Ja, das denke ich auch. Und meine These ist ja auch, dass sich, also wenn denn der Bärer das auch im Rückwärtsgang so gut machen kann, auch in Zukunft, wie er es jetzt am vergangenen Sonntag in Fürth gemacht hat, dann ist ja jede Qualität, die nach vorne geht, jede technische Qualität, ist natürlich sehr willkommen. Und da muss Holstein sich dann ja auch in keinen Fall gegenüber anderen Kontrahenten verstecken. Also das ist wahrscheinlich immer so eine Abwägung. Aber ich würde sehr dafür plädieren, dass das nochmal eine Wiederholung findet.
Ich glaube, Berra ist auch zäher, als man das vielleicht denkt. Er sieht ja jetzt nicht so breit aus.
Wie kommst du denn bei den Storchenbeinen? Wie kommst du denn darauf?
Echt? Ich erinnere mich aber daran, als er zu Holstein wechselte, hatte ich damals Karl Johansson mal gefragt, weil ich wusste, dass sie gegeneinander gespielt haben, ob er zudem da ein bisschen was erzählen kann. Und sagte er, ja, man darf den nicht unterschätzen. Er hätte ihn mal, ja, Karl Johansson als beinharter Verteidiger hätte ihn wohl mal ordentlich weggegrätscht. Und das hätte Bernhardsson so genervt, dass er dann versucht hat, wirklich irgendwo sich zu revanchieren. Nicht auf unfaire Weise, aber einfach wirklich dann auch mal Johansson ein bisschen zu fordern. Und das hat beim Verteidiger ihm größten Respekt eingebracht. Und von daher kann ich mir das wirklich vorstellen, dass er auch diese Tugenden hat, nämlich nach hinten zu arbeiten und auch mal, ja, Marcel Rapp sagte, sie wollen gern auch mal eklig spielen. Zumindest in dem einen Testspiel war es so. Und ich glaube, dafür kann man ihn gut gebrauchen.
Ja, also bin ich bei dir. Wie gesagt, ich würde es begrüßen, gerne nochmal. Selbst auf das Risiko hin, dass man in der Restfeldverteidigung ein bisschen offen steht. Wenn das mal passieren sollte, ist dann natürlich immer ein Fall für die Absprache zwischen den defensiven Mittelfeldspielern oder wer sich auch immer dann in Bernhardssons Position begeben muss, wenn der Gegner schnell umschaltet. Ich denke, das kriegt man strategisch, könnte man das gewuppt bekommen. In der ersten Liga hätte ich es jetzt vielleicht nicht präferiert irgendwo, aber in der zweiten Liga, denke ich, ist das eine machbare Geschichte. Und du hast es angesprochen, der Gegner wird vor Aufgaben gestellt, die er so vielleicht nicht erwartet, weil er so oft diese Aufgaben in der zweiten Liga auch nicht gestellt bekommt. Wenn du auf einmal einen Bernhardsson-Flügelverteidiger hast, der zusätzlich zu den nominell Offensiven sich von hinten einschaltet und als Unterschiedsspieler, der einfach ist.
Kann man dann mal die gegnerische Abwehr ein bisschen stressen, um ans so Paderborn-Spiel genau zu sein.
Das ist dann ja auch sehr wünschenswert irgendwo. Ist ja dann auch, sind viele Chancen rausgekommen. Wir haben es schon angesprochen. Hat der Trainer, hat Marcel Rapp auch lobend erwähnt nochmal in seiner Spielanalyse, dass er mit der Effektivität, ist er ja, weiß er selber, dass da noch Luft nach oben ist. Aber sich überhaupt so viele Chancen rauszuspielen, das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Er ist, hat sich auch sehr zuversichtlich gezeigt, dass dann das mit der Chancenverwertung dann auch funktionieren wird. Wie gesagt, bei weiteren Erfolgen ergibt sich da manchmal vieles von alleine. wir haben es jetzt eben auch schon angesprochen, denn die nächste Hürde ist allerdings die aktuell höchste, die es dann im Bundesliga-Unterhaus gibt, irgendwo Hannover 96, 3 Spiele, 3 Siege, kommen mit unserem Aufstiegshelden Benny Pichler an der Sturmspitze hier, Christian Tietz ist Trainer, man spricht schon von Christian Tietz Fußball an der Leine, also ist schon eine echte Challenge und wie ich finde, komplett zur rechten Zeit. Erster Sieg, jetzt kann man zeigen zu Hause, wo Bartels den Most holt, oder?
Das sehe ich auch so. Wenn man gegen Fürth nicht gewonnen hätte, wäre es natürlich der Gegner zur absoluten Unzeit gewesen.
So sieht's doch mal aus.
Aber manchmal dreht sich, darf ich mal wieder das Momentum erwähnen, ein wenig. Und dadurch, dass man im Fürth-Spiel doch so einige Ansätze gesehen hat, wo man gedacht hat, Mensch, das macht... In diesem Bereich ist Holstein Kiel wirklich Zweitligaspitze mit Terkelsen, mit Bernhardsson und denen, ja, wie die Tore gefallen sind. Da könnte es ein sehr interessantes Duell werden. Manchmal ist es ja auch so, wenn zwei Mannschaften, die auch offensiv einiges zu bieten haben, aufeinandertreffen, dann wird es nachher ein mageres 0-0. Aber das wäre für Holstein Kiel, würde ich sagen, selbst wenn am Ende nur ein Unentschieden gegen Hannover bei rausspringt, wäre das ein weiterer positiver Schritt in der Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen zum Glück sehen konnten.
Finde ich auch. Es wäre ja theoretisch auch die Möglichkeit, Offensivneuzugang Adrian Kapralik zu seiner Premiere im Holstein-Trikot zu verhelfen. 23 Jahre alt, kommt aus der Slowakei, MSK Žilina, Rücken Nummer 20, 36 U21 Länderspiele für die Slowakei, 10 Tore. Das letzte Tor, was Capitano Skripski geschossen hat, datiert zum Beispiel vom 8. März beim 2:2 gegen VfB Stuttgart. Da war es allerdings ein Doppelpack gleich noch in der Bundesliga. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder als Joker, er soll ja, wir haben ihn ja noch nicht live in Action im Störche-Trikot gesehen, aber soll ja turbo-schnell sein und auch ein bisschen abgezockt im Zweikampf. Vielleicht ist es auch ein idealer Joker.
Es ist auf jeden Fall, wäre es ein echtes Fund, was man auf der Bank hat. Er saß in Fürth jetzt auch schon auf der Bank, hatte aber, glaube ich, zuvor nur einmal wirklich mit dem Team trainiert. Da sind natürlich die Abläufe und die Automatismen noch nicht so verinnerlicht, dass man, ja, vielleicht kann man ihn nochmal, wenn man zurückliegt, ihn so für die letzten 5 Minuten bringen. Aber ob er schon so ins System gepasst hätte, ist die Frage.
Ja, gerade im Rückwärtsgang, ne? Was Anlaufen anbelangt und sowas. Ne? Da vorne mache ich mir bei solchen Leuten eher weniger Gedanken irgendwo.
Das ist wahrscheinlich sowieso der Instinkt, der da ist. Da braucht man nicht groß irgendwas einüben. Aber wie du sagtest, Spiel gegen den Ball und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich ihn von Hannover gleich in die Startaufstellung packen würde. Aber wenn man einen solchen Spieler auf der Bank hat, dann hat man ja wirklich was, was man noch nachschmeißen kann. Und es ist ja auch so, die Geschwindigkeit, die wird ja wirklich von vielen Seiten von ihm schon im Vorwege gelobt. Wenn die gegnerische Abwehr vielleicht schon etwas müder ist und man so einen Spieler bringen kann, das kann ja dann auch nochmal ein entscheidender Stich sein, den man setzen kann.
Das ist ein weiterer Baustein der Hoffnung, den wir schon vor Saisonstart erwähnt haben, dass die Qualität in der Breite des Kaders für Zweitliga-Verhältnisse eigentlich ziemlich, ziemlich hoch ist. Und das muss ja irgendwann, muss das ja auch mal zum Tragen kommen, wenn man sich mal die Kaliber anguckt, die auch in Fürth auf der Bank gesessen hat, beziehungsweise die gar nicht erst eine Kadernominierung geschafft hat. Das ist ja, also das muss man ja wirklich sagen, das ist schon oberstes Regal für zweite Liga, ne? Also finde ich
jedenfalls. Das würde ich auch sagen und es ist natürlich irgendwo auch typisch Marcel Rapp, dieser interne Konkurrenzkampf.
Genau.
Der dann moderiert werden muss und von dem wir auch wissen, dass nichts so wichtig ist wie Erfolge. Jetzt
so, sagen wir es ruhig nochmal. Kalle Neitzel, unser beider Kumpel. Was ist sein legendärer Satz? Für Siege gibt es keinen Ersatz. So. Ex-Holstein-Trainer Carsten Neitzel. Ne? Kalle, sei gegrüßt an dieser Stelle.
es ist ja auch wirklich so. Und gerade wenn ein Team neu zusammenwächst, wenn die Positionen nicht so klar vergeben sind, in das ist, sind die 11 ersten Spieler und das sind die 11, aus denen sich dann irgendwo die Auswechselspieler zusammenfinden, dann kann das ja auch schnell mal zu Unzufriedenheit führen. Und gerade wenn man dann verliert, fragt sich natürlich der vermeintliche Auswechselspieler, warum darf der denn starten und ich nicht? So. Und jetzt, wo man wirklich eine positive Stimmung wieder hat und das Gefühl hat man wirklich nach dem Pokalsieg, nach dem Spiel in Fürth und das betonte Capitano Steven Skripski auch nochmal, es geht ja gar nicht nur um die Siege, es geht darum, dass man in der ersten Hälfte in Fürth gesehen hat, wie Holstein Kiel Fußball spielen will. Und wenn man das bemerkt, ja, es funktioniert so, wie wir das vorhaben, vielleicht noch nicht über 90 Minuten. Und zwischendrin wird es, glaube ich, auch über die gesamte Saison immer wieder Phasen geben, wo man dann vielleicht auch mal hinten reingedrückt wird, wo es dann darauf ankommt, dass die Abwehrspieler da alles wegverteidigen. Wegverteidigen ist ja irgendwie auch so ein Lieblingswort von Holstein Kiel. Mhm. Dann ist das eben so. Aber ich glaube, dass man nach den beiden Spielen jetzt eine Trainingswoche hat, wo wieder einfach dieser Bock da ist, auf diesen starken Gegner Hannover zu treffen.
Hm, das erschließt sich mir und das glaube ich auch. Das ist ja, wie gesagt, da ist der Fußball trotz aller wissenschaftlichen Begleitumstände und statistischen Geschichten und was weiß ich nicht alles, Scouting-Tools und so weiter, bleibt ja immer noch ein bisschen bodenständig. Und die mentale Geschichte ist eben halt wie überall. Kabine sind Haken und alles Mögliche und goldene Wasserhähne gibt es vielleicht anderswo, aber nicht hier. Also von daher, nee, da bin ich komplett bei dir. So goldene Wasserhähne bei Hannover 96, Jonas Sterner, der zweite Ex-Kieler, der eigentlich zum Kader dazugehört, zu Hannover von Dynamo Dresden, erst an die Förde offiziell zurückgekehrt nach Leihende, dann zu Hannover 96 transferiert, auch für, ich glaube, 400.000 Euro Ablösesumme oder so. Und dann auf einmal stellt Christian Titz fest, der passt irgendwie, der Jonas passt nicht so ganz in mein System. Jetzt spielt er gar keine Rolle mehr. Es wird darüber diskutiert, ob er wieder zu Dynamo Dresden zurückgeht oder was auch immer. Ist ärgerlich für den, ne?
Absolut. Und es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, weil mein Eindruck immer war, dass das ein grundsolider Typ ist, sympathischer Junge hier aus dem Norden. Und er auch immer wieder wirklich gute Ansätze gezeigt hat, sonst hätte man ihn ja auch nicht verliehen, wenn ich einen Spieler verleihe, dann habe ich ja auch irgendwo die Vorstellung, dass da das Potenzial da ist und er einfach ein bisschen mehr Spielpraxis braucht. Und er war bei Dynamo ja auch mit so einer Auflaufgarantie ausgestattet worden auf einer bestimmten Position. Also hatte man ja anscheinend große Pläne mit ihm und er muss irgendein Potenzial haben. Und ja, der Wechsel nach Hannover erschien einem ja nicht völlig abwegig, wenn er da Spielzeit bekommen hätte. Und ja, dann einfach mal so knallhart ausgebremst zu werden, finde ich hart.
Ja, es ist in der Tat. Ja, wir drücken dem jungen Kollegen Jonas Sterner natürlich alle Daumen, dass sich hoffentlich wo auch immer seine Profikarriere zum Positiven wendet. Ja, wir glauben einfach mal an ihn, ne? Das hast du ja gesagt, norddeutscher Junge. Einer, der sich große Hoffnungen macht, den Durchbruch auf deutschem Terrain und damit auch auf internationalen Terrain möglicherweise zu schaffen, ist Frederik Rosling. Du bist ja den Experte, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen oder so, weil bei Kasper Davidson oder da habe ich ja schon mal nach deiner Ansicht daneben gelegen. Also ich sage jetzt mal Frederik Rosling, ist der möglicherweise letzte Neuzugang der Störche in dieser Transferperiode. Jetzt muss ich meinen geistigen Gedankenstrich machen. Ich bin ja so froh, dass diese Transferperiode jetzt endlich am kommenden Montag endet, weil eigentlich geht die Saison da ja erst los. Ne, weil du weißt ja gar nicht mehr, wird dir noch der beste Spieler weggefischt für eine absurde Ablösesumme von irgendeinem englischen Zweitligisten. Die meisten Vereine können sich dann finanziell das gar nicht leisten, da No zu sagen. Holt noch einer seine Schatulle raus von der Konkurrenz und sagt, wir brauchen auf der Position XY noch einen Nachschlag. Park oder sowas, der uns dann richtig nach vorne beamt. Also ich finde, aber das ist ein anderes Thema, ich finde das unsäglich. Die Länge der Transferdauer für die erste Liga, also für die Bundesliga, ist es ja noch mit 14 Tagen, glaube ich, irgendwie geht es ja noch gerade.
Das ist so eine Periode, 14 Tage, zwei Wochen. Da kann man nochmal, da haben wir noch jetzt irgendeinen Bedarf gesehen, da bessern wir nochmal schnell nach.
Ja.
Aber inzwischen ist es ja so, dass nicht nachgebessert wird, sondern dass am Ende der Transferperiode eigentlich erst bei vielen Vereinen der echte Kader zusammengestellt wird.
Ja, das ist ja
nicht, dass man nochmal einen Ersatzspieler sich dazu holt, weil man denkt, auf rechts außen können wir noch einen gebrauchen. Nee, das ist ja wirklich, da können sich ja tiefgreifende Veränderungen noch ergeben. Und ich bin einigermaßen froh, dass Holstein Kiel dieses Jahr vielleicht auch durch Transfers nach Gladbach nicht auf jeden Euro noch angewiesen
ist.
Und man da vielleicht auch ein bisschen entspannter reagieren kann, wenn du erwähntest, die englischen Zweitligisten.
Ja, das
die
ist dann ja nur mit den, symbolisch. Irgendwo,
natürlich, ne? Aber da werden ja, wird ja mit Scheinen gewunken.
Ja.
Wo man hierzulande denkt, wie können die sich das überhaupt leisten?
Ja, Wahnsinn, ne? Also sind wir uns einig, also dieses Trommelfeuer an Neuigkeiten, da kann ich gerne drauf verzichten irgendwo. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf den Deadline da am kommenden Montag, wenn bei Bezahlfernsehsendern oder ähnlichen Institutionen da die Maschinerie dann bis 18 Uhr heiß läuft und bis das Transferfenster schließt und dann ungefähr das so spannend dargestellt wird, als wenn der Papst gewählt wird oder was weiß ich, der Bundeskanzler oder ich habe keinen.
Es gibt nirgends so viele Laufbänder und Einblendungen wie am Deadline-Day.
Das ist so, also für mich so unerträglich. Aber in Zeiten von Konsolenmanagement irgendwo in Privatsphären wird das wahrscheinlich ein Volltreffer sein, was Einschaltquoten anbelangt. Ich will da auch nicht zu viel meckern, da bin ich dann zu weit weg von. Mich nervt es kolossal, was den rein sportlichen Aspekt anbelangt.
Ich glaube aber, du könntest echt noch mal ein paar Scheine verdienen, wenn du dich mit einem Mikrofon in Proinsdorf vor das Trainingsgerät stellst und dann stündlich wahrscheinlich bei Holstein Kiel die Meldung gibst, keine Neuigkeit.
Ja, genau. Das stimmt. Das ist ja auch, das ist auch immer so herrlich, diese Einblendung dann, ne? Und unser Reporter vor Ort und sowas, ne? Und ich habe einen Wagen gesehen, der Marke, und da ist gar keiner ausgestiegen, ne?
Ich glaube, die einzig spannende Frage bei Holstein Kiel zum Deadline oder bis zum Deadline Day ist halt noch, wir haben ja auch noch einen Timotheus Puchacz.
Ja, genau. Ja, da hast du recht. Das könnte noch spannend werden. Aber zurück zu Frederik Rosling.
Und ich würde ihn nicht ganz so hart aussprechen.
Mit weichem E. Das meintest du wahrscheinlich, ne?
Ja.
Vom dänischen Zweitligisten AC Horsens, 20 Jahre alt. Innenverteidiger also kann Dreierkette und Viererkette spielen, aber auch Dreierkette Linksfuß. Ist eher selten diese Kategorie an Spielern. Das macht schon mal von daher einigermaßen Sinn. U20 Nationalspieler, aber nochmal, kommt von einem dänischen Zweitligisten und 20 Jahre alt, ist bekannt mit Kasper Davidsen aus der U20 Nati, und Holstein bezahlt für den 1,2 Millionen Ablöse. 4-Jahres-Vertrag. Kannst du mir den Zusammenhang da irgendwie, leuchtet mir jetzt im ersten Moment nicht so ganz ein.
Vielleicht machen es die prominenten Eltern, die aber ja aus einer anderen Sportart stammen. Lars Christiansen dürfte ja den Handballfans im Lande etwas sagen, auch wenn er nicht beim THW, sondern bei der SG gespielt hat. Und auch
in Flensburg.
Genau. Mhm. Seine Mutter Christina Rosling, wo dann der Nachname auch herkommt, ja auch eine Handballerin. Ansonsten die 1,2 Millionen, ja, da müssen die Scouts wohl festgestellt haben, dass da ein Riesentalent schlummert beim AC Horsens. Es waren ja auch andere Vereine dran.
Mhm.
Und ja, das ist wahrscheinlich das Problem inzwischen, dass man selbst in der zweiten Liga Dänemark, wenn man dann da ein Talent entdeckt, dass das auch diverse andere Vereine entdecken und man jetzt Glück hat, dass Holstein Kiel, ich erwähnte vorhin bereits einen Transfer nach Gladbach, mit dem man ein bisschen Geld gemacht hat, dass man dann zur Not auch mit anderen Vereinen mithalten kann es ist, ob es eine schöne Entwicklung ist, dass man für ein ja, dänisches Talent so viel Geld auf den Tisch legen muss, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist halt, dass Holstein es diese Saison machen kann.
Der junge Mann ist 1,91 groß, wird die Rückennummer 2 tragen. Und die Frage, die ich so formulierte, war ein bisschen provokant in den Raum gestellt, weil es ist ja klar, was damit verbunden ist. Ne? Das ist ein Invest. Und auf dieser Schiene rollt die KSV derzeit durch die Personalentscheidungen, Personalpolitik, die durch Sportchef Olaf Rebbe geprägt ist, aber von dem Restverein einen Verantwortlichen mitgetragen wird, inklusive des Cheftrainers und seines Stabes. Und man kann natürlich tatsächlich dann wie beim Invest im richtigen Leben, so auch bei einem 1,2 Millionen Invest für einen 20-jährigen Verteidiger, der noch nicht so im Rampenlicht steht, natürlich sehr, sehr schöne Rendite erzielen in 2, 3 Jahren, 4 Jahren, je nachdem. Und ich glaube, das ist der Plan, der dahinter steckt. Genauso wie bei Jonas Terkelsen, genauso wie bei Adrian Kapralik, genauso wie vielleicht bei 2, 3 anderen Spielern, die schon vor Olaf Rebbe verpflichtet worden sind.
Aber genau das meinte ich mit, kann man gut finden oder nicht.
Ja,
das ist einfach, richtig. Das ist nicht mehr der romantische Fußball,
nein,
sondern das ist die moderne Fußballwelt, zu der Holstein Kiel einfach auch gehört. Und ja.
Und da muss ich nochmal reingrätschen, den sozialromantischen Aspekt finde ich gut. Das wünscht man sich vielleicht irgendwie im hintersten Stübchen, wünscht man sich das vielleicht manchmal ein bisschen zurück, ist aber natürlich komplett unrealistisch in diesem Geschäft. Und im Rahmen dessen, was Realität ist, finde ich das jetzt dann fantasievoll. Und wie Holstein agiert. Und kann man nur die Daumen drücken, dass die Rechnungen aufgehen. Ne, das ist ja immer mit Risiko behaftet, wie jedes Invest. Und ich würde mich da freuen, weil ich finde das spannend. Junge Leute, die gut gescoutet worden sind, wovon ich mal ausgehe, wo auch, du hast es gesagt, an denen auch andere Vereine dran gewesen, wo Holstein dann den Zuschlag bekommt, also sehr schön. Und rein faktisch jetzt ist es natürlich so, dass du dann mit in dieser Situation, mit dieser Verpflichtung, mit Frederik Rosling und Marco Komenda 2 Linksfüßler hast, für die Innenverteidigung /Dreierkette. Das ist nicht oft der Fall bei anderen Vereinen, weil Linksfüßler sind auf der Position rar gesät. Das muss man sagen. Das finde ich schon klasse. Wobei der Vertrag von Marco Komenda, den ich ja, also dem gebührt ja höchstes Lob, ziehe ich immer wieder den Hut dafür, wie der nach Verletzungen wieder zurückkommt und jetzt auch in Fürth wieder seinen Job gemacht hat. Das wusste man vorher, dass das gut geht irgendwo. Vertrag läuft 2026 aus, ist 28 Jahre alt. Mal schauen, wohin die Reise geht. Vielleicht bleibt er. Ich würde es mir wünschen. Dann hast du da wunderbares Paket auf der Position. Ich finde es gut.
Ja, erstmal ist er der Backup für Marco Komenda und vielleicht wird irgendwann Marco Komenda der Backup für Frederik Rosling.
So, genau.
Und ja, entweder entwickelt sich so schnell, also er kann sich natürlich auch nicht gut entwickeln,
ja.
Aber wenn er sich gut entwickelt, wie wir festgestellt haben, entweder zieht man sich damit den eigenen Nachfolger für Marco Komenda heran oder man kann mit ihm irgendwann mehr als 1,2 Millionen machen.
Genau.
Und kann die dann wiederum in neue Talente investieren und das ist ja einfach inzwischen.
Das ist der Weg.
Das ist der Holsteiner Weg inzwischen.
Ja, ja. Ja, sehr, sehr spannend, wie auch das Spiel natürlich am Samstag sehr, sehr spannend wird. Wir haben das genügend thematisiert. Es ist dann wie vor dem Spiel im Fürth, Vorhang auf, lass loslegen. Irgendwie, da werden jetzt noch bis zum Samstag werden natürlich noch diverse Sätze und was nicht alles an Schlauheiten und so weiter auf den Markt geschmissen werden. Da wollen wir uns jetzt nicht weiter dran beteiligen. Ich glaube, wir haben das genügend hervorgehoben, dass das Spiel wirklich ein sehr, sehr interessantes werden könnte. Ich will jetzt noch nicht von Topspiel reden, dafür ist die Platzierung von Holstein aktuell nach 3 Spieltagen noch nicht hoch genug. Noch, aber es geht gegen den Liga-Primus und für Holstein ein wunderbarer Gradmesser. Also wir blicken auf jeden Fall mit Spannung auf das Duell. Anstoß ist um 13 Uhr. Da ist dann das nächste Signal der Störche, steht da im Raum Richtung Höhenflug oder ein Schritt zurück im Rahmen des eingeleiteten Entwicklungsprogramms. Wir werden das beobachten. Die Kieler Nachrichten begleiten das Spiel wie gewohnt mit Live-Ticker, Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und den Nachspielzeitkommentar zuvor am Freitag. Dazu natürlich unser Newsletter auf kn-online.de.
Und natürlich unser WhatsApp-Kanal zu den Störchen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, schönen Dank, Matze, für deine Expertise. Wir sehen uns Samstag wieder im Stadion und werden dann Seite an Seite mit den Störchen zittern und denen die Daumen drücken und genervt sein, wenn es nicht funktioniert. Also, in diesem Sinne, immer schön tranquilo bleiben. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Holstein 1:1. Ciao, ciao.
Tschüss.